Wir haben heute Morgen ja gesehen, wie es der Wille Gottes ist, dass Errettung geschieht. Und wir möchten jetzt immer einen Schritt weiter gehen, um den vollkommenen Wille Gottes auch zu verstehen, was Gott hier mit diesem ganzen Erlösungswerk auch erreichen will. Und in Hebräer 10, Vers 10 und 14 sagt die Bibel, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Ich denke, es ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man den Sündenfall versteht. Man darf den Sündenfall nicht zu einfach sehen, indem man zum Beispiel hingeht und nur 1. Mose 2,17 der Ungehorsam sieht oder das, was passiert. Wir haben ja heute Morgen gesehen, Römer 5, Vers 12, dass der geistliche Tod eintrat. Nun sagt die Bibel, Gott hat das mosaische Gesetz unter anderem gegeben, dass wir Vollerkenntnis der Sünde bekommen, dass wir überhaupt verstehen, was hier bei diesem Sündenfall passiert ist. Und wenn wir heute betrachten möchten, warum es der Wille Gottes ist, dass ausgerechnet dieses Opfer am Kreuz vor Golgatha geschah, dann hat es mit dem zu tun, was da für ein Hintergrund ist. Und zwar, die Bibel ist hier relativ einfach. Sie sagt in Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das haben wir gesehen, der Tod. Aber jetzt kommt halt ein Teil der Bibel, die letztendlich hier eine ganz große Rolle spielt. Und zwar, jetzt kommen wir in eine Ebene hinein, die man an und für sich auf den ersten Blick gar nicht vermutet. Ich lese uns 1. Timotheus 1, Vers 8 und 9. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knaben schändern, Menschenräuber, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Wir haben hier jetzt eine ganz wichtige Aussage der Heiligen Schrift. Sie sagt hier, das mosaische Gesetz gilt für die Wiedergeborenen, für die Gerechten nicht. Aber das mosaische Gesetz gilt, nämlich als Strafgesetzbuch, das der Menschen zum Tode verurteilt, es gilt für die Sünder. Wir haben das gerade gesehen. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Du hast hier das mosaische Gesetz. Und jetzt sagt die Bibel, Galater 3, 10, darum ist es auch völlig sinnlos, nach Werken des Gesetzes zu streben. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand von Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist eine Aussage. Wisst ihr, ich lese jetzt, sagen wir fast 50 Jahre die Bibel. Mir ist aufgefallen, dass es ganz viele Bibelstellen gibt, da liest man einfach drüber, ohne sich der Dimension bewusst zu werden. Und hier sagt die Bibel eindeutig, das mosaische Gesetz ist nicht nur ein Gesetzbuch, das mich zum Tode verurteilt und das der Sünder, wie es in 1. Timotheus 1, Vers 8 und 9 geschrieben steht, richtet, sondern das mosaische Gesetz ist gleichzeitig ein Buch, das einen Fluch auslöst. Und zwar der Fluch über den, der das mosaische Gesetz bricht. Und das ist jeder Mensch. Von daher kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, dieses Opfer am Kreuz vor Golgatha. Dieses Opfer am Kreuz vor Golgatha, was Jesus vollbracht hat, war der Wille Gottes, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wisst ihr, wenn Gott etwas tut oder etwas anordnet, dann ist es 100% perfekt und voll wirksam. Also musste Gott ein Opfer anordnen, das Opfer Jesu, das vollkommen perfekt ist und alle Spuren des Sündenfalls tilgt und unwirksam macht. Und jetzt kommt halt das Lied, was die Leute nicht versteht, das alte Lied, dass es keinen gibt, der gut ist, sondern dass jeder Mensch, der diesen geistlichen Tod hat, und Römer 5, 12, in Adam starben alle, dass der nicht nur der geistliche Tod in sich hat, das haben wir heute Morgen gesehen, wie dann das Leben kommt durch den Herr Jesus, sondern wir haben gesehen, dieser geistliche Tod ist eine Realität, aber das Opfer, das Gott angeordnet hat, was sein Wille war, ist absolut auf eine zweite Tatsache gerichtet, die eine ganz große Rolle spielt, dass wir nicht nur tot in Sünde sind, sondern dass wir verflucht sind. Wieso? Wir dürfen eigentlich den Fluch nicht unterschätzen. Lest einmal in der Bibel, was passiert ist, als Jericho verflucht wurde. Da wurde ganz klar der Fluch ausgesprochen, dass der Erstgeborene und der andere sterben müssen. Und in dem Moment, wie dieser Fluch ausgesprochen wurde, waren diese zwei Männer unterm Tod. Und als dann Jericho tatsächlich wieder angegangen wurde, sind beide gestorben. Ein Fluch ist keine Fantasie, sondern Fluch ist eine furchtbare Realität. Das ist ein Unheil, das aufgrund von göttlicher Tatsache ausgelöst wird und dann passiert. Gleichzeitig sagt natürlich die Bibel, ein unverdienter Fluch trifft nicht. Aber der Fluch des mosaischen Gesetzes ist nicht unverdient, sondern verdient. Weil nämlich der geistliche Tod automatisch diesen Fluch auf sich zieht. Und wenn man dann sieht, wir haben ja Römer 3 gesehen, ab Vers 9, wo die Bibel ganz klar sagt, dass keiner gerecht ist, jeder die Sünde tut, jeder Gott ins Angesicht sündigt und lästert. Damit ist dieser Fluch des mosaischen Gesetzes zu Recht. Und jetzt musste Gott ein Opfer bringen, ein Opfer geben, das diesen Fluch auslöscht. Wir wissen natürlich, dass sich in der Tiefe vergegenwärtigt. Ich lese uns noch zwei, drei Bibelstellen dazu. Sprüche 3, 33. Und zwar, dass wir das Umfeld verstehen. Warum dieses Opfer? Der Fluch des Herrn ist im Hause des Gottlosen oder Gesetzlosen. Das heißt, ihr müsst euch einfach vorstellen, zum Beispiel auch 2. Mose 20, wo die Bibel sagt, wenn jemand tatsächlich Gott ins Angesicht lästert und zu der Finsternis geht, dann heißt es hier, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Und ich lese uns 2. Mose 20, Vers 5. Da geht es um den Götzendienst, um Okkultismus, um diese Dinge. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Die Gnade geht bis ins tausendste Glied. Aber wisst ihr, das ist eben diese Tatsache. Das mosaische Gesetz als Fluch ist über dem Leben der Menschen. Und wenn jetzt in meiner Kette der Vorfahren jemand war, der Okkultismus getrieben hat, offen dem Teufel gedient hat, dann zieht der Fluch aus 2. Mose 20, Vers 5. Und dann passiert etwas. Dann hast du plötzlich, ich hatte das in meiner Kundschaft, das war so extrem, dass eine meiner Kolleginnen, die offen war fürs Evangelium, zu mir kam und sagte, Karl Hermann, was ist hier los? Dieser Fluch hat fast jede Generation einer Familie heimgesucht und getroffen. Dramatisch. Da sind Unfälle passiert, die waren nicht mehr erklärbar. Da hast du gesehen, da ist etwas, das du nicht erklären kannst. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Was predigt ein Evangelist? Ich muss als Evangelist den Leuten nicht nur predigen, du bist tot in Sünden und damit fährst du in die Hölle. Das ist eine Tatsache. Ich muss ihnen aber was Zweites predigen. Ich muss ihnen predigen, du bist unter dem Fluch des mosaischen Gesetzes und damit trifft dich dieser Fluch schon zu Lebzeiten. Und du brauchst eine völlige Erlösung. Und das nützt nichts, wenn du jetzt plötzlich lieb wirst, gut wirst und plötzlich gute Werke tust und versuchst, Gott angenehm zu sein. Es ist alles sinnlos, weil durch das geht der Fluch nicht weg. Versteht ihr? Das Hauptproblem des Opfers Jesu ist, dass der Fluch weg musste. Und das ist was, was die Menschen einfach nicht begreifen. Sie denken immer, es geht um ein bisschen, dass ich nicht richtig gehandelt habe, wenn es so einfach wäre. Es geht um den Fluch und der Fluch ist furchtbar. In der Familie zum Beispiel ist ein Unfall nach dem anderen passiert, ähnlicherweise
Und zwar, die waren ganz ähnlich, diese Unfälle. Zuerst hat es der Vater getroffen, tödlich verunglückt, dann hat es die Mutter getroffen, dann hat es die Kinder getroffen. Das war Katastrophe. Das heißt, es ist eine Realität. Wir reden hier nicht über ein Spiel, sondern dass dieser geistliche Tod gleichzeitig noch in sich drinne einen furchtbaren Fluch hat, der Fluch des mosaischen Gesetzes. Und jetzt muss ich die Evangelisten sagen, ich bin kein Evangelist. Ich habe Lehrgabe und keine evangelistische Gabe. Muss die Evangelisten sagen, warum predigt ihr nicht das mosaische Gesetz? Laut Römer 3,20 ist das mosaische Gesetz dazu da, Vollerkenntnis der Sünde herbeizuführen. Ihr müsst den Leuten sagen, ihr seid tot in Sünde, ihr seid verflucht, ihr seid verdammt. Wisst ihr, das ist das Problem. Du musst in das mosaische Gesetz lesen. 3. Mose, wenn du Ehebruch begehst, tot. Wenn du Okkultismus begehst, tot. Wisst ihr, du musst ihnen einfach sagen, wenn du tötest, tot. Wenn du ein Kind abtreibst, tot. Und gleichzeitig der Fluch. Wisst ihr, dass die Leute plötzlich mal aufschrecken und begreifen, sie sind nicht nur geistlich tot, vor Gott Kandidat der Hölle, sondern in diesem Leben passiert noch was Zweites, ein furchtbarer Fluch, der durch die Reihe der Menschen geht und sie niedermäht. Wisst ihr, und jetzt kommt halt das Totale, jetzt hat Gott in seinem heiligen Wille, hat er etwas getan, er ist hingegangen und hat ein perfektes Opfer gegeben, denn Gott ist heilig, Gott ist Licht, und unvermischt mit jeder Finsternis. Und unvermischt bedeutet gleichzeitig, dass er einen Fluch ausspricht. Und wenn Gott einen Fluch ausspricht, dann nimmt er ihn nicht zurück. Es sei denn, er wird getilgt. Steht hier. Es gibt eine Bibelstelle, die ist für die meisten nicht verständlich. Aber sie ist ganz einfach vom Fluch her. 2. Mose 4. Ab. Und das ist ein wichtiger Punkt. Vers 24. Mose, der Mann, der Gott diente, der gehorsam war. Aber jetzt passiert etwas. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Entschuldigung. Warum tritt Gott seinem Werkzeug am Mose alttestamentlich entgegen, den er beauftragt hat, und will ihn töten? Die Zippora. Und es ist oft so, dass die Frauen hier öfters und auch, das ist sehr, 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 sehr seltsam, aber oft ein besseres geistliches Verständnis haben. Mose begreift es wohl nicht, aber Zippora, seine Frau, begreift es. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Er hatte vergessen, seinen Sohn zu beschneiden. Und damit war er unter diesem Gericht Gottes. Und jetzt kommt das Nächste. Da ließ er, nämlich Gott, von ihm ab. Sie sagte aber Blutsbräutigam wegen der Beschneidung. Versteht ihr? Sobald Gott das Blut sah, war das Gericht auch über Mose vorbei. Beschneidung, ein Bild auf Wiedergeburt. Es war sofort vorbei. Aber das sieht man, wie Gott handelt. Gott kann nicht sagen, jetzt bin ich großzügig, jetzt übersehe ich den Fluch. Kann er nicht. Er konnte selbst bei Mose diese Sünde nicht übersehen. Zippora musste beschneiden und Blut vergießen und dann erst überhaupt war es möglich, dass hier Rettung geschah. Wisst ihr, so ist es so. Wir denken immer, Gott könnte doch großzügig sein. Kann er nicht. Gott muss nach seinen eigenen Gesetzen handeln und das tut er. Und damit musste er ein Opfer schaffen, das genauso wie die Beschneidung hier bei Mose war, dass nämlich dieser dreimal heilige Gott, von dem im Hiob 15,15 zum Beispiel geschrieben steht, dass er so heilig ist, dass die Himmel nicht rein sind vor ihm. Und dieser dreimal heilige Gott, der Licht ist, der absolut heilig ist, dieser dreimal heilige Gott konnte nur letztendlich Frieden mit den Menschen machen, wenn tatsächlich dieser Fluch und dieser geistliche Tod getilgt war. Nochmals, damit man uns richtig versteht. Gott konnte nicht sagen, ich bin allmächtig, großzügig und erlasse dir der Fluch. Ging überhaupt nicht. Es ging nicht. Weil Gott sich an sein eigenes Gesetz hält. Und darum sagt die Bibel in Hebräer 10, 31, es ist schrecklich, schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber wegen diesem Fluch. Wisst ihr, Gott ist doch großzügig, Gott ist doch barmherzig, Gott ist doch gnädig und Gott ist doch bereit, uns elenden Sündern zu helfen. Aber in Jesaja 59, 1 und 2 steht geschrieben, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt, eure Finger mit Unrecht, eure Lippen reden Lügen, eure Zunge dichtet Verdrehungen und so weiter und so weiter. Also das sagt die Bibel ganz klar. Gott kann dir nicht helfen, solange die Sünde zwischen Gott und dir steht. Gott kann dir nicht helfen, wenn der geistliche Tod nicht hinweggenommen ist. Haben wir heute Morgen gesehen. Und Gott kann dir vor allem nicht helfen, das ist heute Abend das Wichtigste, wenn dieser Fluch nicht weg ist. Wisst ihr, weil Gott im Gegensatz zu uns sagt, was er meint und meint, was er sagt und dreimal heilig ist. Gott ist keine, ich sage mal so, Person wie wir, die oft nicht ernst zu nehmen sind. Wie oft sagt ein Mensch etwas, was nicht ernst zu nehmen ist? Bei Gott völlig anders. Wenn Gott sagt, wenn du das mosaische Gesetz nicht tust, unter dem jeder Gesetzlose, jeder nicht wiedergeboren ist, dann trifft dich der Fluch, dann ist es so. Und wenn du in deiner Vorfahrerkette bis ins dritte und vierte Glied Verfluchung hast, weil jemand dem Teufel direkt gedient hat, dann hast du diesen Fluch am Hals. Und den kriegst du nicht weg, indem du lieb bist. Dann nützt nichts, wenn du besser bist. Du hast den Fluch am Hals. Das heißt, du musst diesen Fluch loswerden. Kostet es, was es wolle. Und das ist der Grund, warum der Herr Jesus ans Kreuz geht und letztendlich wirklich diesen Fluch löscht. Und das ist der Grund, warum es der Wille Gottes war, dass dieses Opfer genau so geschah, wie er wollte. Du musst zum Beispiel, um ein Opfer zu bringen, das vor Gott gilt, vors Lager zu gehen, drum ist es geschehen, und zwar vor der Stadt, Golgatha ist außerhalb. Es musste am Kreuz geschehen, weil das Kreuz das Zeichen des Fluches ist, dort wird der Fluch getragen. Alle diese Dinge mussten geschehen, damit Gott letztendlich zum Ziele kommt. Gott ist Liebe, drum ruft er am Adam sofort, nachdem er gesündigt hat, wo bist du? Drum sagt er, Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Und drum musste der Herr Jesus an das Kreuz, und es ist furchtbar, was hier passiert ist. Und jetzt lesen wir Galater 3, Vers 13, und das ist der entscheidende Punkt. Und das ist der Grund, warum der Jesus am Kreuz diesen Fluch tragen musste. Wisst ihr, man kann natürlich manche Bibelstelle interpretieren. Ich zeige nachher, was möglich ist. Galater 3, 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Ist euch aufgefallen, was hier steht? Hier steht, dass Gott nicht in seiner Großzügigkeit den Fluch hinwegnehmen konnte, sondern dass dieser Fluch Realität ist auf jedem Leben. Je nach Vorfahren, je nach Situation. Krasser, stärker, weniger stark. Aber der Fluch ist Realität. Und jetzt sagt die Bibel doch hier ganz klar, der Herr Jesus kauft mich los von diesem Fluch, aber einen Fluch kann man nur auslöschen, indem er, wenn er berechtigt ist, auch trifft. Und dann geht der Herr Jesus hin und trägt diesen Fluch für jeden von uns. Müsst ihr euch vorstellen, ist dramatisch. Er nimmt allen Fluch auf sich. Das ist viel mehr, als dass er nur stirbt wegen der Sünde. Er ist außerhalb von Zeit und Raum. Offenbarung 13, 8. Er ist außerhalb von Zeit und Raum. Darum kann er die Sünde Adams bis zum letzten Menschen auf sich nehmen. Er nimmt alle Sünde auf sich. Er bezahlt mit seinem Blut für alle Sünden. Er löscht jeden Fluch, der vom mosaischen Gesetz ausgesprochen ist, über die Sünde, über den Sünder, löscht er aus. Er muss sterben, einer muss sterben wegen dem, dass er letztendlich den geistlichen Tod auslöscht und er steht auf, dass das geistliche Leben überhaupt geschehen kann. Wisst ihr, es ist so dramatisch, und die Leute müssen einfach einsehen, Gottes Wille war, ihr wisst, was ein Fokus ist. Wenn ich jetzt den Stamm hier angucke, dann fokussiere ich ihn. Das ist eine totale Konzentration auf eine einzige Linie, auf einen einzigen Punkt. Und Gottes totale Fokussierung, Gottes totale Konzentration wegen der Erlösung ist auf einen einzigen Punkt gerichtet. Auf das Kreuz von Golgatha. Weil die Bibel sagt, dort hat der Herr Jesus den Fluch getragen. Weil nämlich die Bibel sagt, verflucht ist jeder, der am Kreuze hängt. Verflucht ist jeder, der am Holz, am Kreuz hängt. Wisst ihr, jetzt musste einer alle Flüche auf sich nehmen, dass sie weg sind. Bei mir ist der Fluch weg. Wisst ihr warum? Ich habe der Herr Jesus erlebt, sein Heiliger Geist ist in mein Herz eingezogen und in der Sekunde war der Fluch weg. Aber jeder Mensch, der das nicht erlebt hat, hat der Fluch auf sich. Aber dass der Herr Jesus das tun konnte, musste er nicht nur meine Sünde bezahlen, das ist ein Teil, nicht nur mein geistlicher Tod ertragen und selber sterben, sondern musste an der Kreuz. Wisst ihr, jetzt kann man streiten. Die Leute überlegen ja, warum war dieser Kampf in Gethsemane? Es wird immer interpretiert, dass der Herr Jesus hier wohl hingegangen ist und Angst hatte, ans Kreuz zu gehen. Naja, ich weiß nicht, ob er Angst hatte, ans Kreuz zu gehen. Es gab einen Ratschluss der Ewigkeiten von grundlegender Welt an, wo Gott schon vor grundlegender Welt mit dem Sohn das beschlossen hat. Ich weiß nicht, ob der Angst hatte. Er hat schon in dieser Lichtswelt klipp und klar gesagt, ich werde es tun. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Ich sage ausdrücklich Möglichkeit. Es ist ein Kampf gewesen auf Leben und Tod. Ich bin überzeugt, dass der Teufel, der Herr Jesus, unblutig ohne Kreuz töten wollte. Und damit wäre die Erlösung nicht möglich gewesen. Und der Jesus musste das durchkämpfen, auch dieses furchtbare Golgatha. Er musste letztendlich, um Golgatha zu erleben, in Gethsemane überleben. Es war ein furchtbarer Kampf, dass er noch Golgatha gehen konnte. Weil, wenn er nicht am Kreuz stirbt, wenn er nicht wirklich stirbt, wenn er nicht sein Blut vergießt, ist keiner von uns erlöst. Das war die Bedingung Gottes. Wisst ihr, und darum ist es so wichtig, wenn die Bibel sagt, dieses vollkommene Opfer ist der Wille Gottes. Dann müsst ihr auch die Leute sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt fromm sein, dass sonst was passiert. Ihr könnt euer Leben geben, ihr könnt alles tun. Ihr könnt alles probieren, euch mit Gott in Ordnung zu bringen. Ihr habt keine Chance ohne das Opfer am Kreuz von Golgatha, ohne das Kreuz, ohne das Auslöschen des Fluches. Habt ihr keine Chance. Und dann muss man den Leuten sagen, der Wille Gottes ist, dass du durch dieses Kreuz, durch dieses Opfer, durch dieses vergossene Blut, und er sagt in Kolosser 1,20, das Blut des Kreuzes, das Blut und das Kreuz sind unabdingbar miteinander verwoben. Die kann man nicht trennen. Und mit diesem Blut wurde dieser Fluch am Kreuz ausgelöscht. Geschwister, ich muss euch ehrlich etwas sagen. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass es für uns Menschen wohl kaum überhaupt vorstellbar ist, was der Mensch Jesus Christus, der ja wie wir ein Mensch war, noch Geist, Seele und Leib, allerdings innerlich der Sohn Gottes, was dieser Mensch außerhalb von Zeit und Raum, also diese ganze Flüche ertragen hat, erlebt hat. Ich glaube, dass das Kreuz millionenmal schlimmer für den Jesus war, als wir überhaupt erahnen. Ich glaube, dass das, was er getan hat, wie er das Blut vergossen hat, wie er sterben musste, weil er nämlich unter dem Fluch sterben musste, dass das so dramatisch war, dass es unvorstellbar ist. Wisst ihr, wenn der Galaterbrief uns das so deutlich sagt, dass er sagt, er hat uns losgekauft von diesem Fluch. Und ich habe manchmal den Eindruck, die Gläubigen sind sich überhaupt nicht bewusst, was hier passiert ist. Wisst ihr, ich komme aus einer Fluchlinie. Könnt ihr euch zeigen, wie in meiner Familie die Flüche geschehen sind. Und in dem Moment, wie ich zur Wiedergeburt kam, wie der Heilige Geist in mein Herz einzog, wie ich im Heiligen Geist getauft wurde und in den Leib Christi eingefügt wurde, ist dieser Fluch gebrochen. Er ist in meinem Leben nie aufgetreten. Nie. Es war wie wenn du ihn abgeschnitten hättest. Das konnte nur geschehen, weil der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha diesen Fluch vollständig getragen hat. Und ich habe kaum mal jemand beten gehört, auch beim Abendmahl, auch beim Brotbrecher, der in tiefster Ehrfurcht vor meinem Jesus steht und sagt, Herr, ich bin erschüttert, dass du den Fluch für mich getragen hast. Ich verfluchte, du hast ihn weggenommen. Der Teufel will nicht, dass wir die ganze Bandbreite des Opfers Jesu, wie es der Wille Gottes ist, sehen. Das will der Teufel nicht. Weil die ganze Anbetung Gott gegenüber geschieht aufgrund dieses Opfers. Es ist so dramatisch, dass man es in Worte kaum fassen kann, was hier am Kreuz von Golgatha wirklich geschehen. Natürlich ist Epheser 2, 13 bis 17 oder 18 ist eine ganz wichtige Stelle, wo er sagt, die wir so ferne waren, wir sind nahegebracht durch Jesu Blut, er ist unser Friede. Friede durch Jesu Blut ist alles wichtig. Wisst ihr, und das ist der Grund meiner Errettung. Durch Jesu Blut werde ich gerettet. Aber es ist was, das von letzter Bedeutung ist. Und zwar, der Herr am Kreuz hat nicht nur meine Sünde getragen. Es wird immer bloß davon geredet, dass er die Sünde trägt. Er hat den Fluch getragen. Er hat den Fluch ausgelöscht. Er hat mich vollständig losgelöst. Kolosser 2 zeigt dann das auch ab 14. Er hat dem Teufel damit die Macht über mich genommen, weil der Teufel immer noch Macht hat an den Verfluchten. Aber wisst ihr, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Die Gläubigen haben einfach keine Vorstellung. Da kommt zu viel dieser kirchliche, menschliche, auch vielleicht verständliche Tradition. Wisst ihr, Auferstehung. Wie kann man zum Fest der Auferstehung Ostern sagen? Entschuldigung. Das ist nämlich auch Luther übel, dass er das geschrieben hat, dieses Wort. Ostern nach der Fruchtbarkeitsgöttin Ostara. Auferstehung ist mit das Größte, was geschehen ist. Wisst ihr warum? Als der Herr Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha und ins Totenreich geht, hebräisch der Sheol, griechisch der Hades, dann kann ihn der Teufel nicht halten, der laut Hebräer 2 die Macht über den Tod hat, die Kontrolle. Er kann ihn nicht halten. Und dann passiert was Ungeheures. Kolosser 2 sagt, er entwaffnet den Teufel vollständig aufgrund seines Sieges, steht aus den Toten auf. Wisst ihr, was dann passiert ist? Dann ist A, bewiesen, dass der Herr Jesus keine Sünde hatte, sonst hätte er nicht auferstehen können. B, ist bewiesen, dass er alle Sünden getragen hat, aller Menschen, sonst hätte er nicht auferstehen können. Und dass er dafür bezahlt hat mit seinem Blut. C, dass er alle Flüche ausgelöscht hat und jeden Gläubigen, der gläubig wird, von diesem Fluch losgekauft hat. Aber jetzt kommt das Nächste. Er musste auferstehen, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Yom Kippur, der Versöhnungstag, 3. Mose 16, ganz wichtig, beschreibt eindeutig, wie die Erlösung geschehen muss. Das mosaische Gesetz ist ja ein Schattenbild, eine Vorschattung dessen, was reell geschieht. Und dort wird beschrieben, lasst mal ganz langsam 3. Mose 16, dann habt ihr Yom Kippur, die Erlösung. Und du siehst, dass das Blut ins innerste Heiligtum muss. Das Blut muss auf der Sühnedeckel der Bundeslade. Und das echte Heiligtum ist, hat schon hier letztendlich Mose gesehen, ist im Himmel. Und im Himmel ist hier die echte Stiftshütte. Im Himmel ist die echte Bundeslade. Im Himmel ist der echte Sühnedeckel. Und jetzt lese ich Hebräer 10, 19, dass wir verstehen, was hier passiert ist. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und da gehört dazu Hebräer 9, 11. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt, um das mosaische Gesetz, den Fluch auszulöschen, musste er ins innerste Heiligtum. Er musste sein Blut auf diesen Sühnedeckel sprengen. Und erst als das wirklich geschehen ist, ist es passiert. In derselben Sekunde war der geistliche Tod ausgelöscht, war für alle Sünde die Bezahlung erfolgt, waren alle Flüche unwirksam gemacht für den, der gläubig ist. Wenn jemand nicht gläubig ist, 1. Timotheus 1,8, dann ist der Fluch vom mosaischen Gesetz für ihn weiter da. Obwohl die Löschung, der Loskauf da ist, aber er muss es haben. Das heißt, der Jesus muss in seinem Herz sein, sonst passiert es definitiv nicht. Das ist die Versöhnung durch das Blut am Kreuz, das hier geschah. Aber dass es wirksam gemacht wird, dazu muss er durch die Himmel gehen, ins innerste Heiligtum und sein Blut auf den Sühnedeckel sprengen. Dann ist Yom Kippur geschehen. Und dann jubelt das Volk, dann jubelt es, dann ist es vollständig befriedigt. Wisst ihr, und das hat so eine Dramatik, da gehört auch Psalm 22, Vers 2 dazu. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Wenn der Herr Jesus, so wie er beschrieben wird, das erleben musste, was hier geschrieben steht, dann ist das so furchtbar, dass man es nicht vorstellen kann. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, der Herr Jesus war in dieser Lichtswelt beim Vater. Er war in der gleichen Gestalt wie der Vater. Und die Bibel sagt, dort war nie jemand, auch kein Engel, nie jemand außer dem Vater und dem Sohn. Und sie waren beide Geist. Sie waren in einer wunderbaren Gemeinschaft. Das kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt am Kreuz von Golgatha, in dem Moment, wie die Strafe für die Sünde, wie alle Sünde und der ganze Fluch auf ihm liegt, von allen Menschen passiert das Unfassbare, diese Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn, die Bibel sagt nicht, wie es genau geschah, ist so, dass der Jesus es so empfindet und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das muss so schrecklich, so furchtbar gewesen sein. Und als Folge davon der Tod, der stirbt, der Fürst des Lebens, der den Tod nicht kannte, der die Sünde nicht kannte, der den Fluch nicht kannte, hat alles nicht gekannt. Wisst ihr, und da muss der Mensch endlich einmal aufwachen und sagen, du, der du die Sünde nicht kanntest, hast für meinen Dreck, für meine Sünde bezahlt. Du, der du den Tod nicht kanntest, hast mein Todesurteil, der ich zu Recht verdammt bin, getragen. Du, der du den Fluch nicht kanntest, hast mein Fluch ausgelöscht, dass auch alles, was mir meine Vorfahren an der Hals gesündigt haben, weg ist. Das ist doch gigantisch. Wissen, man macht auch Lobpreis und Anbetung und auch beim Mahl, bei allem. Es ist einfach formell. Wo hat's Menschen, die fast zusammenbrechen vor Erschütterung ob dieser Erlösung? Wo sind die? Wisst ihr? Das ist unser Problem. Als Jesus ruft, es ist vollbracht. Da ist etwas passiert, das kann man sich in Worte einfach nicht vorstellen. Es ist vollbracht. Es ist dann so, dass es fertig ist. Und nach der Auferstehung geht er ins himmlische Heiligtum und dann wird der Heilige Geist ausgegossen. Wie so vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, der als Geist der Sohnschaft kommt. Und von dem Moment an wird der Heilige Geist der Geist der Sohnschaft genannt. Von dem Moment an ist es geschehen. Jetzt ist es möglich. Jetzt kommt der Heilige Geist in mein Herz. Ihr müsst das Alte Testament gut studieren, dann versteht ihr es. Ihr müsst 3. Mose 14 lesen. 3. Mose 16 ist Yom Kippur. 3. Mose 14 ist die Reinigung vom Aussatz. Aussatz, ein Bild für die Sünde. Und 3. Mose 14 hat folgenden Hintergrund. Da sagt die Bibel klipp und klar. Da wird das Opfer beschrieben in einer wunderbaren Weise mit zwei Vögeln. Aber das Entscheidende ist, er sagt dann, der hohe Priester, der Herr Jesus, nimmt das Öl, ein Bild für den Heiligen Geist, und er gibt dir diesen Geist, aber der Geist kommt nur an eine einzige Stelle hin, wo vorher das Blut war. Der Geist, das Öl, kommt immer nur auf das Blut drauf, nirgends anders hin. Das ist ein Bild, wie die Erlösung geschieht. Sobald dein Herz gereinigt ist durch Jesu Blut, alles bezahlt ist, kommt der Heilige Geist der Sohnschaft, und in der Sekunde wirst du in einem Geist zu einem Leib hineingetauft. Und in Christus ist keine Sünde, kein Tod und kein Fluch. In dem Moment gehörst du zu einer anderen Welt, frei vom Tod, frei von der Sünde, frei vom Fluch. Wisst ihr, wenn wir mal als Gläubige begreifen würden, was wir für eine Stellung vor Gott haben, dann würden wir anders leben. Pack mich an der eigenen Nase. Was da Jesus getan hat, das ist so gigantisch, so ungeheuerlich. Wisst ihr, das sagt die Bibel ganz einfach. Johannes 1,12, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Er sagt, du musst nur im kindlichen Glauben, Epheser 2, 4 bis 10, dieses vollkommene Opfer, diese völlige Befreiung von der Sünde, völlige Befreiung vom Tod, völlige Befreiung vom Fluch, als Gnadengeschenk, als kostenfreies Geschenk, wo du nichts zu tun kannst, einfach annehmen. Geschwister, darf ich es mal ganz ehrlich sagen, was ist es für eine Beleidigung Gott gegenüber, wenn wir denken, dass wir Gott etwas bringen können? Versteht ihr? Wenn wir denken, wir müssen Gott noch etwas bringen, jetzt müssen wir Gott milde stimmen. Versteht? Gott will nichts anderes, das ist sein heiliger Wille, das ist der allgemeine Wille Gottes. Er will nichts anderes wie dieses Opfer. Er will überhaupt nichts anderes. Was sagt er beim Passa? Außer ein Schattenbild auf das Opfer. Wenn ich das Blut sehe, geht der Würgeengel vorüber. Wenn ich das Blut sehe, geht er vorüber. Wisst ihr, Gott will nur das Opfer sehen, nur das Opfer Jesu, nur das Blut. Er will nur der Herr Jesus in meinem Herzen sehen. Er will das Blut Jesu sehen, das über mein Herz geht, sonst will er nichts. Und mit dieser Tatsache ist alles erledigt, alles ausgelöscht, alles perfekt vorbei. Damit bin ich tot fürs mosaische Gesetz. Damit bin ich tot für die Sünde. Damit hat der Teufel keine Macht mehr über mich. Damit bin ich mit Christus gekreuzigt. Mein Ego ist ausgeschaltet. Es ist alles da, solange ich es im Glauben annehme. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn jetzt die Bibel sagt, ich lese uns dazu Matthäus 10, 37. Also nochmal, das Kreuz ist der Ort, wo der Fluch getilgt wurde. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Denn wer sein Leben oder seine Seele findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben oder Seele verliert, um meinetwillen, der wird es oder sie finden. Jetzt sind die Gläubigen gekommen im Anflug vor völliger geistlicher Verblendung. Entschuldigung, es tut mir leid, wenn ich so deutlich sagen muss. Wenn ich jemanden verletze, ich kann die Wahrheit nicht anders verpacken, als so wie sie ist. Jetzt ist man hingegangen und hat den Leuten weiß gemacht, du musst dein Kreuz tragen. Du musst deine Leiden auf dich nehmen. Du musst es ertragen. Ja, Entschuldigung, steht es hier? Steht es in der Bibel an einer Stelle? Ich kenne keine. Sondern die Bibel sagt, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Wisst ihr, was das heißt? Du nimmst an, Römer 6, 6 und 11, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Du nimmst an, dass der Fluch für dich gelöscht ist. Du nimmst an, dass du vollständig gereinigt bist durch das Blut des Kreuzes vor jeder Sünde. Das Kreuz auf sich nehmen heißt letztendlich, nicht mehr sich zu lieben, nicht mehr der andere zu lieben, auch nicht hier, wie es hier geschrieben steht, Vater, Mutter, Kinder, alles, sondern ihn zu lieben für das, dass er dir dieses Kreuz gegeben hat. Und das Kreuz auf sich zu nehmen, ist Herrlichkeit und nicht Trager von Krankheit. Wieso, wo steht denn das? Das ist diese Tradition, wo man den Leuten etwas eingeredet hat, was die Bibel gar nicht kennt. Und wer ganz massiv von diesem Löschen des Fluches spricht, das ist der Galaterbrief. Und ich möchte es nochmal betonen, wenn du das Kreuz auf dich nimmst, was machst du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, warum hast du ein Holzkreuzchen um den Hals? Gestern kam jemand zu mir und hat mich gefragt, ist es schlimm, dass ich ein Holzkreuzchen um den Hals habe? Ist überhaupt nicht schlimm, wenn du Holzkreuzchen um den Hals hast, solange es kein Kruzifix ist. Gell? Das wäre dann wieder schlimm. Aber wenn du jetzt ein Holzkreuzchen um den Hals hast und dich fragt jemand, warum hast du ein Holzkreuzchen um den Hals, was sagst du? Sagst du ihm dann, das ist ein Zeichen, dass ich nicht vergesse, dass durch das Blut Jesu Christi am Kreuz meine Sünde, mein geistlicher Tod und jeder Fluch über die Sünde, der mich in diesem Leben zerstört, ausgelöscht ist. Was denkt er, wie der guckt? Der guckt völlig anders, wie wenn du denkst, jetzt hat er halt so eine fromme Ader und macht auch ein Kreuzchen um den Hals. Wisst ihr, und dass die Vertreter der evangelischen katholischen Kirche in Jerusalem die Kreuze vom Hals genommen haben, das ist von Gott her eine eindeutige Symbolik. Weil deren Fluch, ob der hinweggenommen ist, das mag Gott beurteilen. Ich will es lieber nicht beurteilen. Wisst ihr, Kreuz heißt Tilgung des Fluches. Kreuz ist immer das Mittel gewesen, um den Fluch auszulöschen. Der Herr Jesus hätte nicht gekreuzigt werden müssen. Er hätte einfach sterben müssen und Blut vergießen, wenn es nur um die Sünde gegangen wäre. Er hätte nur sterben müssen, ganz einfach, wenn es um den geistlichen Tod gegangen wäre. Weil es aber um den Fluch geht, muss er ans Kreuz. Er muss ans Kreuz. Zwingend. Wenn ich vom Kreuz rede, rede ich von der Löschung des Fluches. Warum sagt denn Paulus in 1. Korinther, ich wüsste nicht, was ich verkündigen sollte als Christus den Gekreuzigten. Ich sage es jetzt anders, Christus den Verfluchten. Wisst ihr? Galater 6,14. Von mir sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Er sagt gleichzeitig, mit diesem Kreuz ist jeder Fluch von mir genommen und auch der Fluch, den die Welt mir an der Hals hängt, ist beendet. Und dann sagt der Galater 5,24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Der Fluch meines Fleisches, wisst ihr, der ist so schlimm, dass der Paulus schreit, ich elender Mensch, wer wird mich von dem erlösen? Der ist durch das Kreuz hinweggenommen. Ich bin mit Christus gekreuzigt, mein Fleisch ist gebrochen. Wisst ihr, wenn das ein Gläubiger begreift, dann wird er völlig anders mit der Sünde umgehen, dann wird er völlig anders mit allem anderen umgehen. Und Galater 5,11 sagt halt dann etwas, naja, das Ärgernis des Kreuzes. Versteht ihr? Das ist ein Ärgernis. Es kommt jemand zu mir, der ganz fromm ist und sagt, hör auf mit deiner Frömmigkeit, interessiert Gott nicht, deine Frömmigkeit interessiert ihn nicht. Ich habe meine ganze Existenz geopfert. In der Schweiz gibt es einen Verführer, der verführt die Leute unter anderem mit der Tatsache, dass er sein ganzes Vermögen geopfert hat. Ja, Entschuldigung, wird er jetzt vor Gott gerechter wie ich, weil er sein Vermögen geopfert hat? Nö. Die Frage ist, ob er das Kreuz erlebt hat. Ob er erlebt hat, dass das Blut des Kreuzes seinen Fluch weggenommen hat. Dann wohl ihm. Aber das sagt überhaupt nichts. Wisst ihr, ich kann Gott bringen, was ich will. Gott, der Vater, ist fixiert. Und das war sein Wille. Was steht in unserer ersten Bibelstelle, Hebräer 10, 10 und 14? Dass er die für immer heiligt durch dieses Opfer. Wir haben überhaupt gar nichts, was wir Gott bringen können. Wir haben keine Waffe, kein Mittel wie dieses vollkommene Opfer. Damit ist alles geschehen. Und die Bibel sagt in Galater 6,12, wer wirklich hier hingeht, wird verfolgt werden. Wisst ihr, der Fromme, Galater 4,29, der noch im Fleisch geborene, aber nicht wiedergeborene Fromme, wird immer den noch im Geist geborene verfolgen. Das war immer so in der Kirchengeschichte. Sie können das nicht ertragen, dass sie nichts tun können. Sie können nicht ertragen, dass sie tot sind und völlig uninteressant und dass es nur um das Opfer Jesu geht, was er am Kreuz getan hat, was er dann, nachdem er es getan hat, ins innerste Heiligtum getragen hat und als gewaltige Erlösung uns Menschen gegeben hat. Und dann sagt Paulus, du musst aufpassen, 1. Korinther 1,17, dass du das Kreuz nicht entkräftest. Wisst ihr, wenn ich heute sehe, was die Gläubiger alles treiben, er sagt, du darfst das Evangelium nicht in Redeweisheit verkündigen, sondern nur in Vollmacht, dass das Kreuz nicht entkräftet wird. Wisst ihr, das Kreuz ist ein geistliches Geheimnis, das vom Heiligen Geist in den Mittelpunkt gestellt wird. Und an diesem Kreuz, da ist dann klar, dort hat er, der Sohn Gottes, alles getan. Das will Gott. Wisst ihr, wir kommen daher und sagen, naja, jetzt machen wir einen Jüngerschaftskurs, jetzt machen wir das, jetzt machen wir jenes. Wisst ihr, ich verstehe es nicht. Dass die Gläubigen nicht zu Füßen Jesu liegen und letztendlich völlig fasziniert sind vor diesem Kreuz, vor dem 1. Korinther 1,18 sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, steht wieder so für heute Morgen, ist es eine Gotteskraft. Es ist eine Kraft. Wisst ihr? Und dann geht Paulus hin und sagt, 1. Korinther 1,23, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, der Jude Ärgernis und den Griechen, die Intellektuelle, eine Torheit. Wenn ich zum hochintelligenten Menschen sage, schmeiß es weg, der Intelligenz, vor Gott zählt die nicht. Die kannst du brauchen für deinen Beruf, wunderbar. Die kannst du brauchen für, wenn du hochkarätige Bücher liest, du kannst vielleicht die Sprache schneller lernen wie ich, ist alles wunderbar. Aber vor Gott, nichts. Interessiert kein Mensch. Vor Gott zählt nur das vollkommene Opfer. Wisst ihr, jetzt ist auch klar, warum Gott sagt, das war sein Wille, dieses Opfer, sonst gar nichts. Und da entscheidet sich's. Torheit oder Weisheit. Er sagt, denen aber, die berufen sind, die Gläubige, und sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit, die kommt vom Kreuz. Die kommt vom Blut des Kreuzes, die kommt von der Person Jesu, die kommt von diesem vollkommenen, großartigen Opfer. Und dann sagt er in 1. Korinther 1,30, durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und sagt, aus dem Grund muss Gott gerühmt werden für dieses Kreuz. Wisst ihr, dort ist alles geschehen, was wir haben. Ist euch klar, ich frage es jetzt ganz gezielt, wenn wir Gläubige hingehen würden und das wirklich radikal, ich sage ausdrücklich radikal, ich habe Schwester, die sagt immer, sag nicht radikal, aber ich meine so, wenn du hingehst und das radikal umsetzt und beginnst, der Wille Gottes, der allgemeine, unser Thema ist ja der allgemeine Wille Gottes, der allgemeine Wille Gottes zu akzeptieren, dass Gott nur das Opfer wollte, sonst nichts. Er will von mir nichts wie die Reaktion auf dieses Opfer, sonst gar nichts. Wenn wir das tun würden, ist euch klar, ich sage es mal ganz hart, dann würden manche Gemeinde eingehen, dann würden manche Missionswerke eingehen, dann würden viele Arbeit im Reich Gottes eingehen, dann wären viele berühmte Leute nicht berühmt, dann wären letztendlich viele Leute nicht im Mittelpunkt, sondern wäre immer nur einer im Mittelpunkt. Der, der das Blut vergossen hat, der, der den Tod erlebt hat, der, der der Fluch am Kreuz ausgelöscht hat, der, der aus den Toten auferstanden ist, der die Himmel durchschritten hat, der ins innerste Heiligtum ist, der das Blut auf der Sühnedeckel gesprengt hat, lest 3. Mose 16, Yom Kippur ist fertig, durch das vollkommene Opfer. Was will jetzt Gott von uns? Gar nichts, also ganz einfache Reaktion im Glauben. Ich habe es lange auch nicht begriffen, dass Gott von mir gar nichts will, als dass ich, so wie es die Bibel beschreibt, auf das vollkommene Opfer reagiere. Das ist gar nichts. Wisst ihr, wer dann geehrt wird? Kein Mensch. Dann dreht sich eine Gemeinde, dann dreht sich ein Mensch, dann dreht sich ein kleines Leben nur noch um das vollkommene Opfer, nur noch um Jesus allein. Wir vom Berg der Verklärung, sie sahen nichts als Jesus allein. Sie sahen das Blut des Kreuzes, sie sahen den Tod, sie sahen die Auferstehung, sie sahen das Kreuz, das jeden Fluch auslöscht, sie sahen, dass es ist vollbracht, das wirklich ist. Wisst ihr, wir sagen, es ist vollbracht und glauben gar nicht, dass vollbracht ist. Es ist aber so. Sobald ich im Glauben zustimme, bricht das alles durch, so wie wir gesehen haben, Epheser 1, 17 bis 19, mit brachialster Gewalt und Vollmacht bricht es durch. Was haben wir dazu getan? Gar nichts. Nicht einmal unser Glaube, den wir drauf richten, ist vor uns. 2. Korinther sagt klipp und klar, Kapitel 4, Vers 13, auch durch ihn haben wir bei der Wiedergeburt diesen Geist des Glaubens bekommen. Wir haben alles, sogar den Glauben, um es anzunehmen. Und dann muss ein Gläubiger hingehen, Kolosser 1, 16, und sagen, Herr Jesus, ich bete dich an, alles ist von dir, alles ist durch dich und alles ist für dich. Und jetzt mach mit mir, was du willst. Das wäre die richtige Haltung. Ich möchte beten. Herr Jesus, was für eine gewaltige Tatsache ist geschehen am Kreuz von Golgatha. Wir können das nicht verstehen. Wir können es nicht verstehen, diesen Ratschluss der Ewigkeit, dass du diese Lichtswelt verlassen hast, in der Dreck der Sünde gegangen bist, dass du mit deinem kostbaren und teuren Blut an diesem Kreuz das Gewaltigste getan hast, was in diesem Universum jemals geschehen ist. Nicht nur unsere Sünde alle bezahlt hast, sondern auch alle Flüche ausgelöscht hast, dass du den geistlichen Tod erleiden musstest, ins Totenreich gehen musstest. Und wenn ich sage geistlicher Tod, dann meine ich der Tod wegen unserer geistlichen Verlorenheit. Du bist menschlich gestorben, wie wir hätten verdammt und sterben müssen, und du hast es ausgelöscht. Du hast unseren geistlichen Tod hinweggenommen, indem du für uns gestorben bist, indem du alles getan hast, der du keine Sünde hattest, der du keinen Fluch hattest, der du keinen Tod hattest. Du hast alles getan. Wir beten dich dafür an und bitten einfach, dass du unsere geistlichen Augen öffnest, dass wir es verstehen. Gib uns erleuchtete Augen des Herzens, dass wir verstehen, was hier geschehen ist an diesem Kreuz von Golgatha, mit deinem Blut, mit deinem Tod, mit deiner Auferstehung. Dass wir verstehen, was an Yom Kippur geschehen ist. Dass wir verstehen, was im 3. Mose 14 geschehen ist, als letztendlich du den Aussatz der Sünde hinweggenommen hast. Und ich bitte einfach, gib uns Gnade, dass wir es verstehen an dir und durch dich, am Vater im Himmel, die Ehre geben. Nicht nur in Worten, sondern durch unser Tun. Amen.